Black Sheriff, einem ghanaischen Rapper. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Wir freuen uns, dass ihr zuhört, und im zweiten Teil der Sendung schauen wir nach Sri Lanka und nach Alaska. Kein Essen, kein Treibstoff, ein kollabierendes Gesundheitssystem und eine galoppierende Inflation. Das war der Anlass der Proteste in Sri Lanka, die Präsident Rajapaksa im Juli 2022 zu Fall brachten. Begonnen hatte die Abwärtsspirale mit der Entscheidung, das Land von heute auf morgen auf 100% Biolandbau umzustellen. Dazu wurde der Import von Mineraldüngern verboten.
Aktuell erlebt Sri Lanka die schlimmste Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit 1948. Die landwirtschaftliche Produktion wurde wegen fehlender Devisen radikal verändert. Chemische Dünger wurden verboten und es wurde auf reine Bioproduktion umgestellt. Der Südnordfunk sprach mit Tilak Kariawasam, Präsident der Bewegung für organischen Landbau in Sri Lanka, über die Probleme des Reisanbaus und die wahren Gründe der Krise. Wie bewertete die Bewegung des Ökolandbaus die über Nacht auferlegte Biopolitik?
Let me put it in differently that message because
lassen Sie mich diese Botschaft anders ausdrücken. Präsident Rajapaksa hat sich mit seinen sogenannten grünen Wirtschaftsvorschlägen profiliert. Sogenannte grüne Strategien, die er nicht nur wegen seines fehlenden Verständnisses über ökologische Landwirtschaft fehlgeleitet hat. Er selbst hat in seinem Wahlprogramm 2019 gesagt, dass er alle Düngemittel kostenlos an alle verteilen wird, nachdem der vorherige Präsident Sirisena versprochen hatte, alle chemischen Dünger, die den Menschen schaden, zu verbieten. Glyphosat hatte er dann bereits 2017 verboten. Als Rajapaksa die Wahlen gewann, wollte er mehr bieten als sein Vorgänger. Und er gab das Versprechen, mineralische Kunstdünger zu 100% zu subventionieren und kostenlos auszugeben. Die Leute, die biologische Landwirtschaft betreiben, bekamen nichts.
This idea with some of his supporters put it to his head.
Einige seiner Anhänger setzten ihm dann die Idee in den Kopf, dass man mit einem Verbot der chemischen Düngemittel eine Menge Geld sparen könnte. Und so hat er weitergemacht. Und als er sich an das Finanzministerium wandte, musste er feststellen, dass dieses kein Geld hatte, weil es auf Kredite angewiesen ist. Die erhalten wir aus dem Ausland.
Always rely on the loans we are obtaining from the outside.
Wenn man also Düngemittel subventioniert, muss man irgendwoher ein Darlehen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar auftreiben, um die Menschen mit diesem Dünger zu versorgen. Für die Regierungsbeamten ist es immer belastend, irgendwo einen Kredit aufzunehmen, entweder von der Weltbank oder der Asiatischen Entwicklungsbank oder den Chinesen.
Bedeutet das also, dass es eine Art Ausrede war, dass Ex-Präsident Rajapaksa vielleicht nicht wirklich an einer Art Übergang zu Biolandwirtschaft interessiert war? Oder war das einfach zu plötzlich? Wie schätzen Sie sein Vorgehen ein?
Without going deeper kind of understanding, as I said.
Ohne ein tieferes Verständnis, wie ich sagte, und ohne zu wissen, welche Vorteile die ökologische Landwirtschaft hat, stellt er einfach aus wirtschaftlichen Gründen auf Bio um. Er hatte kein umfassendes Verständnis davon, was er tat, auch wenn er auf dem UN-Gipfel in New York diese Bio-Revolution versprochen hatte. Seine eigentliche Absicht war es, 350 Millionen US-Dollar einzusparen. Was aus der Staatskasse ausgegeben wird, sollte sich aus Krediten speisen. Darum ging es. Er hat sich nicht richtig mit den Regierungsbeamten beraten, er hat sich nicht mit den Landwirtschaftsexperten beraten, nicht einmal mit den Leuten wie uns von der Biobewegung. Hätte er mit uns gesprochen, hätten wir ihm gesagt, dass er nicht von heute auf morgen zu 100% umstellen kann.
Because in the 30 years
Denn in den 30 Jahren, in denen wir mit den Landwirten arbeiten, haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein angemessener Ansatz gewählt werden muss. Die Beratung, das ist der Schlüssel. Und die Landwirte selbst müssen ihre Betriebe auf der Grundlage von Kenntnissen umstellen.
Lassen Sie uns zunächst über die Krise sprechen, die mit dem Verbot scheinbar einherging.
Agricultural production declined after the ban. This is a fact.
Die landwirtschaftliche Produktion ging zu dieser Zeit ja tatsächlich zurück. Die Menschen sahen sich mit extrem hohen Lebensmittelpreisen konfrontiert und infolgedessen steigen Hunger und Unterernährung an. Außerdem gab es zur gleichen Zeit eine Treibstoffknappheit. Wie ist die Situation heute?
Diese Krise ist nicht nur wegen der verordneten Umstellung entstanden, sie war schon eine Weile da. 2018 gab es einen großen Angriff auf viele Hotels in Colombo durch den Bombenanschlag zu Ostern und der hat den Tourismus getroffen. Wegen dieses Anschlags kamen kaum mehr ausländische Dollars ins Land. Der Tourismussektor, einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft, brach zusammen. Und dann, im Jahr 2020, senkten das Coronavirus und Covid die meisten Exporte auf ein Nullniveau. Ich denke, der Ex-Präsident hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er keine andere Möglichkeit mehr sah, nachdem die meisten Unterstützer der Regierung, die uns bislang mit Geld versorgten, wie China, Indien und andere, einfach ausfielen. Obwohl wir unsere natürlichen Ressourcen aufs Spiel setzen, bekamen wir von diesen Ländern bis dahin ja regelmäßig Kredite. Und die sind wichtig, weil wir keinerlei Weizen im Land anbauen. Wir importieren Weizenmehl zu 100% und auch Linsen werden importiert, Kartoffeln, Zwiebeln, Chilis und die meisten anderen Lebensmittel kommen aus dem Ausland. Es fehlte also plötzlich das Geld, um diese Güter zu importieren. So wurden Lebensmittel knapp. Die Krise war also schon vor dem Importstopp für chemischen Dünger da. Nur die Krise wird mit dieser Bio-Botschaft in Verbindung gebracht und der wahre Grund wurde verkehrt. Die Medien und die Politik haben die Umstellung auf Bio ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Und die Opposition ging auf die Straße und forderte, gebt uns Dünger, gebt uns Dünger.
Demanding, give us fertilizer, like that. And the media, all these chemical companies who are...
Und all die Agrarfirmen, die in der modernen Pflanzenzüchtung arbeiten, wurden von den Medien kontaktiert. Diese Unternehmen und akademische Kreise sagten dann, wir arbeiten daran und suchen nach Lösungen für die Hungerkrise. Was passierte?
And what happened after even the President Rajapaksa left from the government?
Nach dem Rücktritt von Präsident Rajapaksa kamen alle, die FAO, das Welternährungsprogramm, USAID und andere. Sie kamen ins Land und haben wieder chemische Dünger verteilt.
Came up and started to distribute chemical fertilizer.
Actually, supporters of big business agriculture are using the current debate and the...
Die Agroindustrie benutzt also dieses Debakel auch medial, um zu einer energieintensiven Landwirtschaft zurückkehren zu können. Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich als jemand, der Ökolandbau propagiert, dadurch konfrontiert?
What are the challenges then for you who are promoting organic farming?
The small, what is called connection into the food crisis, what you were asking.
Zu der Frage, ob die hohen Preise für Nahrungsmittel eine Ernährungskrise ausgelöst haben. Haben Sie schon von Menschen gehört, die gestorben sind? Nein, wir haben genug Nahrungspflanzen im Land, aber die zählen nach den Definitionen der internationalen Akteure nicht. Es gibt Jackfruit, Kokosnuss und Brotfrucht. Wenn man Jackfruit und Kokosnuss zusammen zubereitet, hat man eine Mahlzeit.
You are completing your one meal. Let me come to your question. From the beginning we were criticizing President.
Wir haben den Präsidenten von Beginn an für seine Politik kritisiert. Es sollte keinesfalls eine Übernachtaktion sein. Es braucht einen 5- bis 10-Jahres-Plan mit finanziellen Hilfen und einer Zeit der Umstellung. Die Beratungsdienste müssen dafür gerüstet sein. Trotz der Ad-hoc-Aktion gab es aber Bauern, die mit der Umstellung begannen. Mit denen arbeiten wir jetzt, mit Unterstützung zahlreicher Organisationen, wie den Agronauten, Brot für die Welt und anderen. Wir suchen nach Absatzmärkten und vor allem helfen wir beim Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. Denn wenn die verloren geht, ist es ihr Aus.
Losing their soil fertility, they will not succeed. We have pineapple, mango.
Es gibt Obstanbau, Ananas, Gemüseanbau. Auch in kleinbäuerlichen Betrieben. Es sind die großen Plantagenbesitzer, die sagen, dass sie ohne Kunstdünger nicht auskommen.
Insofern war die Politik für die Ökolandbaubewegung vielleicht ein Risiko und gleichzeitig auch eine Chance. Um den Hintergrund all dessen besser zu verstehen, erklären Sie gerne nochmal, wie sich der Reisanbau in Sri Lanka historisch entwickelt hat.
Risks then of agribusiness rice production in Sri Lanka and the effects on the people and the farmers.
Yeah. Before 50s.
Vor den 1950er Jahren war unser Reisanbau komplett organisch. Nach den 50ern und insbesondere nach den 60ern, als die grüne Revolution einsetzte, kamen viele Hilfsmittel durch die Welternährungsorganisation ins Land. Sie machte sich die Mühe, unser landwirtschaftliches System einem Wandel zu unterziehen und mit chemischen Düngern zu arbeiten. Die Landwirte und die Beratungsstellen wurden entsprechend geschult. Und natürlich gab es zunächst höhere Ernteerträge, auch dank der eingeführten Hochleistungssorten.
Of course, there is a production increase with the different varieties and all that. But what was end up with the farmers?
Doch was bedeutet das für die Bauern? Sie mussten das Saatgut ständig käuflich erwerben. Vorher hatten sie selber ihr Saatgut erzeugt und geschützt. Nun haben sie es verloren. Sie sind darauf angewiesen und davon abhängig, ständig Saatgut zu kaufen. Die Hochertragssorten haben zudem das gesamte Anbausystem nie gestärkt. Stattdessen benötigen die Bauern jetzt sehr viel Wasser. Sie sind arbeitsintensiv im Anbau und sie erfordern hohe Gaben von Mineraldüngern. All das hat manchen Bauern sogar in den Selbstmord getrieben.
And all this directed farmers into a suicide. And not only that, in the long term, they were ill.
Nicht nur, dass langfristig die Leute erkranken, vor allem an einer sogenannten unbekannten, aber chronischen Nierenkrankheit. Man fand schließlich heraus, dass die Dünger schlechter Qualität mit Schwermetallen kontaminiert sind, mit Chrom, Cadmium, Quecksilber und Arsen.
Contaminated with the unwanted heavy metals like chromium, cadmium.
Weil die Landwirte diesen giftigen Stoffen ausgesetzt sind, büßen sie ihre Fitness ein. Die Krankheit ist tödlich. Das staatliche Gesundheitspersonal ordnet diese Krankheit noch immer nicht eindeutig zu. Allerdings gibt es Gesundheitsexperten wie Dr. Gamampile, die sagen, das würde schlicht geleugnet und es gäbe einen direkten Zusammenhang mit den Agrochemikalien.
Having a direct connection with the agrochemicals from that irrigation water. That is how they expose
and people are aware of the wissen denn die Menschen um den Grund und die Schwermetallkontamination?
They were not. Because the centuries they have drink that water.
Sie wussten es nicht und sie trinken dieses Wasser nun seit 2 oder 3 Jahrzehnten. Und jetzt erkranken sie daran. Das sind Langzeitfolgen. Die Probleme in den Dörfern sind enorm, vor allem im nördlichen Zentrum des Landes. Die jungen Leute verlieren das Interesse an der Landwirtschaft, weil der Vater oder der Großvater erkrankte. Viele kennen die landwirtschaftlichen Praktiken gar nicht mehr. Dieser Verlust und diese chemieintensive Landwirtschaft wird in der Zukunft eine Krise verursachen. Die einzige Lösung ist eine ökologisch-organische Bewirtschaftung.
ecological way of doing it.
I'd like to talk about
Lassen Sie uns noch über den Klimawandel sprechen. Denn gerade der Reisanbau ist als Verursacher von Klimagasen ja in den Medien und sehr umstritten. Wie wirkt der Klimawandel sich auf die landwirtschaftliche Produktion aus und wen trifft es am meisten?
We have 103 different rivers
in Wir haben in Sri Lanka 103 Flussläufe. Das Wasser kommt aus dem zentralen Hochland, fließt durch die Täler bis ins Meer. Die Landschaft ist abwechslungsreich. Wir haben 46 verschiedene agrarökologische Zonen, je nach Lage und Biodiversität.
Yes, 3000 different rice varieties.
Wir kannten 3000 unterschiedliche Reissorten. Die Anbauphase variierte zwischen 2 und 8 Monaten. Keiner dieser Reissorten wurde bewässert. Wir brauchen für unseren Reis nur wenig Wasser. Wir müssen jetzt intensiv bewässern und mit der Bewässerung wird viel Methan produziert. Daher kommen heute die Klagen der Klimawissenschaft. Auf der anderen Seite, je weniger du bewässerst, desto eher kann Reis auch CO2 binden. Das kann auch ein Vorteil sein, solange man nicht bewässert. Früher bauten wir den Reis im Hochland an, ohne Bewässerung.
Now, in many parts of the country, we have a problem with the wrong use of our landscape.
Wir haben also ein Problem der falschen Landnutzungsmethoden. Und mit dem Anstieg des Meeresspiegels kommt nun das Salz in die Felder. Früher waren wir auf das Salz eingestellt. Wir hatten salzresistente Reissorten. Die meisten gingen verloren. Doch zum Glück gibt es noch einige Sorten. Die Bauern haben noch etwas Saatgut. Und wir von Loam vermehren das jetzt und führen die salzresistenten Sorten wieder ein, damit sie wieder anstelle der modernen, aber salzempfindlichen Reissorten ausgesät werden.
Ill with these new varieties, we are reintroducing these traditional saline tolerant rice varieties again.
And when you say you, it's Loam, or who has the right to
Wer verfügt über das geistige Eigentum an dem Reissaatgut? Ist es privater
They
Besitz?
Are not privately owned.
This traditional rice is a common property.
Die traditionellen Reissorten sind ein Gemeingut, kein Privatbesitz. Die Bauern vermehren das Saatgut, es ist nicht das Eigentum von Unternehmen. Früher gab es so etwas wie Eigentumsrechte ja gar nicht. Doch heute versuchen die Bauern, eine Form von Nutzungsrechten im Rahmen der Saatgutgesetzgebung zu erlangen.
They are trying with the seed laws to take their own patent or their kind of ownership.
Wenn es die beschriebenen Probleme gibt, versuchen wir, den Gemeinden mit entsprechenden Reissorten auszuhelfen, die mit dem Stress umgehen können. Dieses Jahr arbeiten wir dank der Unterstützung der Agronauten mit rund 1000 Kleinbauern zusammen, die vom Klimawandel betroffen sind.
Ja, das ganze Interview fertig hören könnt ihr dann auf www.iz3w.org. Wir machen weiter kurz mit Musik und zwar hört ihr die Hip-Hop-Künstlerin Dede Bars Ghana mit dem Song Sri Lanka.
So I was in Santa. I don't do me or salsa. What to come to one Sri Lanka? I don't go for Picasso. Born as I was in Santa. I don't do me or salsa. What to come to one Sri Lanka? Bless. Fake friends out of my life. Mommy, catcher, and papa can't take these friends out of your life. They're out of my life. That's like Kobe, this is a 1 gallon or 2x3. Where who my mama the queens be no or the walk or bosom the fuck.
Über US-Präsident Biden sagen Indigene und Klimaaktivisten, er hat uns den Übergang zu sauberer Energie versprochen. Sie kritisieren, dass er dieses Versprechen nicht hält und stattdessen dem Willow-Ölbohrprojekt in Alaska zugestimmt hat.
Der Bundesstaat Alaska profitiert erheblich von den Steuereinnahmen dort tätiger Ölkonzerne. Die Finanzierung der Staatsausgaben ist ohne die Einnahmen aus der Ölindustrie aktuell kaum möglich. Wohl auch deshalb hat ConocoPhillips, ein international tätiger Energiekonzern in Alaska, enormen Einfluss. Das beantragte Willows Project wurde Anfang März 2023 grundsätzlich genehmigt. Es wäre das größte neue Ölfördervorhaben in den USA.
Aber ich glaube, ich bin der Einzige, vielleicht nicht der Einzige, aber der Einzige, der kandidiert, der oben am Polarkreis war. Erinnern Sie sich an die große Ölkatastrophe, die sich dort ereignet hat? Ich war mit einem Hubschrauber über dem Nordpolarmeer und habe gesehen, was dort vor sich geht, wie die Gletscher zu schmelzen beginnen und wie die Karibus und alle anderen dort leben. Dort oben ist eine Menge los und ist ein wirklich gigantisches Problem. Und übrigens, keine Bohrungen mehr im Bundesgebiet. Punkt. Punkt, aus, fertig. Im Polarkreis hätte es besonders katastrophale Auswirkungen, wenn wir das tun würden.
Period, period, period. But the Arctic Circle is a disaster to do that.
Wir hörten gerade den jetzigen US-Präsidenten Joe Biden während des Wahlkampfs im Jahr 2020. Als der damalige Präsidentschaftskandidat gefragt wurde, wie denn seine Haltung zu diesem Thema sei, sagte er explizit, ich bin absolut gegen Bohrungen in der Arktis. Am 14. März 2023 nun hat Biden sein Wahlversprechen gebrochen. Seine Regierung hat ein massives Öl- und Gaserschließungsprojekt in Alaska genehmigt, das als Willow-Projekt bekannt ist, trotz massiven Widerstands. Damit wird grünes Licht für die Förderung von etwa 600 Millionen Barrel Rohöl gegeben. Das 7 bis 8 Milliarden schwere Willow Project soll in den nächsten 30 Jahren mehr als 240 Millionen Kubiktonnen Treibhausgase produzieren, die in die Atmosphäre gelangen und täglich 180.000 Barrel Rohöl fördern. Klimaaktivisten und viele indigene Gruppen hatten Biden aufgefordert, das Projekt abzulehnen, da es somit einer Kohlenstoffbombe gleichkäme. Die US-Regierung kündigte an, dass die Bohrungen sich auf weiteren 13 Millionen Hektar in der National Petroleum Reserve in Alaskas Region North Slope beschränken wird. Im Vorfeld der Genehmigung des Willow Project versprach die Biden-Administration außerdem auch Schritte zur Reduzierung der Ölbohrungen in anderen Teilen der Arktis. Kristen Monsell vom Center for Biological Diversity, dem Zentrum für biologische Vielfalt, kritisierte den Biden-Plan mit den Worten, Zitat, ein Gebiet der Arktis zu schützen, um ein anderes zu zerstören, ergibt keinen Sinn und hilft den Menschen und der Tierwelt nicht, die durch das Willow Project in Mitleidenschaft gezogen werden. Amy Goodman von Democracy Now! Sprach mit Sikkenik Maupin am Nordpol in Alaska, Geschäftsführerin der indigenen Selbstorganisation Sovereign Inupiaq for a Living Arctic, übersetzt in etwa souveräne Inupiat für eine lebendige Arktis.
Das Willow Gas- und Ölbohrprojekt ist das größte, das es derzeit auf öffentlichem Land gibt. Es handelt sich um ein riesiges Projekt, das in der Region North Slope, Alaska, durchgeführt werden soll. Die nächstgelegene Gemeinde wäre Nuxet. Es würde die Gemeinde, die bereits die Ölfelder Brutto Bay und Alpine in der Nachbarschaft hat, vollständig mit Öl- und Gasprojekten einkreisen. Und das ist nur der Anfang des Projekts, denn es könnte grünes Licht für weitere Bodenbeprobungen und Erschließungen geben. Und dieses Projekt würde so viel Kohlenstoff ausstoßen, dass sich die Menge sogar verdoppeln würde, obwohl Biden versprochen hatte, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Alle seine Pläne zur Verringerung des CO2-Ausstoßes würden also durch dieses Projekt zunichte gemacht. Es würde also die Treibhausgasemissionen der USA verdoppeln, statt, wie von Biden versprochen, sie zu verringern.
Können Sie darüber sprechen, warum Sie so viel Zeit und Energie in den Protest gegen dieses Projekt investiert haben?
Ja, wir, also ich persönlich versuche seit etwa 4 Jahren, dieses Projekt zu bekämpfen. Auf einer persönlicheren Ebene, meine Mutter lebt in Nuxet. Meine Familie stammt aus Nuxet. Und obwohl ich nicht dort aufgewachsen bin, empfinde ich eine tiefe Verbundenheit und Liebe zu dieser Gemeinde. 2018 wurde ich zu einem Planungstreffen für ein Luftqualitätsüberwachungssystem eingeladen. Derzeit ist ConocoPhillips der Eigentümer des einzigen Luftqualitätsüberwachungssystems in Nuxet und besitzt auch den größten Teil der Forschungseinrichtungen, die für die Sicherheit dieses Projekts erforderlich sind, damit dieses vorankommt. Wir haben uns also die 10 wichtigsten Schadstoffe, die ConocoPhillips ausstößt und die der US-Umweltschutzbehörde vorgelegt werden müssen, angesehen und haben uns auch die möglichen Auswirkungen angesehen, die diese Stoffe haben können, wie Krebs, Atemwegserkrankungen und andere Dinge. Sogar die Änderung des Geschlechts eines Kindes im Mutterleib von männlich zu weiblich. An dieser Sitzung nahmen auch Mitglieder der Gemeinde und ein Jugendrat teil. Viele von uns stellten fest, dass wir diese Krankheitsfälle in unserer Familie erlebt haben. Wir hatten eine Zunahme von Krebs- und Atemwegserkrankungen festgestellt. Und 2012 gab es einen Blowout des spanischen multinationalen Öl- und Energiekonzerns Repsol. Der hat dazu geführt, dass ein Kind aus dem Dorf aus medizinischen Gründen evakuiert werden musste. Ein anderes hat seitdem dauerhafte Gesundheitsprobleme mit den Atmungsorganen. Viele Menschen haben Beschwerde eingereicht. Vor kurzem gab es ein Gasleck in der Nähe von Noxet auf dem Ölfeld von Alpine und das Dorf wurde nicht evakuiert. Die Verantwortlichen sagten, der lokalen Bevölkerung ginge es gut, aber viele Menschen haben sich selbst evakuiert, weil die Kinder über Übelkeit, Kopfschmerzen klagten und unter Unwohlsein litten. Derzeit gibt es also keinen Plan, um die Evakuierung zu unterstützen oder die Sicherheit der Gemeinde Noxet zu garantieren. Als ich mehr über dieses Projekt und seine Folgen lernte, bemerkte ich, dass nicht nur die Auswirkungen auf die Gemeinde und die öffentliche Gesundheit, sondern auch die Auswirkungen auf das Klima erheblich wären. Die Arktis erwärmt sich 4-mal so schnell wie der Rest der Welt. Und während viele Menschen über den Klimawandel spekulieren, erleben wir ihn gerade. Im Fluss Yukon können die Menschen schon seit vielen Jahren nicht mehr fischen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir sehen Karibus, die Anzeichen des Verhungerns zeigen. Wir beobachten, dass verschimmelte Fische auftauchen. Und das Bohrprojekt wird diese Probleme beschleunigen und zu Ernährungsunsicherheit und vielen, vielen anderen Schwierigkeiten führen, die nicht nur Noxet oder die 8 Gemeinden in der Region North Slope betreffen, sondern die gesamte Arktis an sich. Und natürlich wird der Klimawandel sich auch auf die Menschen auf der ganzen Welt auswirken. Aus diesen Gründen sind wir sehr besorgt über dieses Projekt. Aber wir wollen auch von Öl und Gas wegkommen. Und dieses Projekt hat uns für die nächsten 30 Jahre an Öl und Gas gebunden. Und wir würden erst in 10 Jahren von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren. Das wäre eine Katastrophe für Biden, der versprochen hatte, dass er uns den Übergang zu sauberer Energie ermöglichen würde. Und was auch besorgniserregend ist, ist die Tatsache, dass wir gesehen haben, dass kleine ländliche Orte wie dieser immer wieder systematisch in eine wirtschaftliche Geiselhaft geraten sind. Kohle- und Goldbergbau. Den Gemeinden wird immer wieder gesagt, dass die einzige Möglichkeit, grundlegende Dinge wie fließendes Wasser, Sanitäranlagen und dergleichen zu erhalten, darin besteht, ihre Gesundheit, ihr Land, ihre Ernährungssicherheit zu opfern. Und dieses Projekt hat noch so viele weitere negative Folgen.
Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, ein langjähriger Umweltschützer, sagte dem Guardian, Zitat, die vorgeschlagene Ausweitung der Öl- und Gasbohrungen in Alaska ist rücksichtslos und unverantwortlich. Die dadurch verursachte Umweltverschmutzung wird nicht nur die Indigenen Alaskas und andere lokale Gemeinschaften gefährden, sondern ist auch unvereinbar mit dem Ehrgeiz, den wir brauchen, um eine Netto-Null-Zukunft zu erreichen. Wir müssen die fossile Brennstoffindustrie nicht mit neuen mehrjährigen Projekten stützen, die ein Rezept für ein Klimakaos sind. Stattdessen müssen wir die Expansion von Öl, Gas und Kohle beenden und die reichlich vorhandenen Lösungen für das Klima nutzen, sagte er. Der New York Times zufolge wäre Willow das größte neue Ölförderprojekt in den Vereinigten Staaten, das über einen Zeitraum von 30 Jahren 600 Millionen Barrel Rohöl fördern soll. Die Verbrennung all dieses Öls könnte fast 280 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre freisetzen. Jährlich würde dies 9,2 Millionen Tonnen Kohlenstoffverschmutzung bedeuten, was der Zahl von etwa 2 Millionen zusätzlichen Autos pro Jahr entspräche. Die Vereinigten Staaten, der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt nach China, stoßen jährlich etwa 5,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus, schrieb die New York Times. UmweltschützerInnen aus dem gesamten politischen Spektrum bezeichnen dies als Kohlenstoffbombe. Sikinik, sprechen Sie über ConocoPhillips und wer dieses Projekt vorangetrieben hat. Who pushed this project forward?
ConocoPhillips hat einen großen Einfluss auf alles, was in Alaska passiert, politisch, lokal und in der öffentlichen Bildung. Und vor kurzem hat Rosemary Atanarak, die Bürgermeisterin von Noxet, zusammen mit anderen Gemeinderatsmitgliedern und der Präsidentin der indigenen Selbstorganisation Native Village of Noxet, einen Brief veröffentlicht, in dem es heißt, dass dieses Projekt nicht nur für die Menschen dort schädlich wäre, sondern auch klimapolitisch ein großer Fehler wäre. Und wie wir gesehen haben, können wir ein solches Projekt nicht durchführen und gleichzeitig das globale Ziel der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen erreichen. Das ist unmöglich.
Danke an Democracy Now! Für das Interview und an unsere Kollegin Maike für die Übersetzung des Beitrages. Aktuell klagen Umweltgruppen wie der Sierra Club gegen die Genehmigung. Schon einmal stoppte ein Bundesgericht in Alaska das Willow-Projekt. Unter dem Hashtag Stop Willow machen Umweltverbände auf die Auswirkungen aufmerksam. stopwillow.org.
Ja, das war es auch schon wieder vom Süd-Nord-Funk in diesem Mai. Schön, dass ihr zugehört habt. Noch ein kleiner Hinweis: Am Donnerstag erscheint die neue IZ3W, die Süd-Nord-politische Zeitschrift, die wir herausgeben, und zwar zum Thema Autoritarismus. Am Ende hören wir jetzt noch ein bisschen Musik. Die DM aus dem Album The New Chapter von Jagonzi, featured by Carpoon und Dede Bar. Easy!
Jagonzi said, it's bitch nation, it's baby. Please. Easy.
Baba, look at me, okay.
Man, I can't in the head, so me not, I'm not for Africa.
Bonsoir, c'est LOL sur Radio Laura.